Okay, danke, Ewald.
Auch von mir einen recht schönen guten Morgen. Morgen. Auch die lieben Zuhörer am Livestream. Haben Sie einen guten Gottesdienst mit uns? Und ich möchte erst beten, bevor wir anfangen. Und Vater, in deiner Hand, da liegt alles. Da liegt der Segen, den du heute Morgen für uns vorbereitet hast, durch das Wort, durch dein Wort. Der Segen für jeden Einzelnen. Es wird bei jedem etwas anderes sein. Aber ich bitte dich von Herzen, dass es tief in die Herzen fällt. Dass es die Menschen verändert, die es hören, Herr. Weil dein Wort ist das Einzige, was uns verändern kann. Und dass wir die Gnade von dir bekommen, Entscheidungen zu treffen, etwas zu verändern in unserem Leben, was bisher noch nicht ganz so ist, wie es sein soll. So befehlen wir uns alle dir an. Und ich danke dir, Herr, dass ich dein Wort heute Morgen bringen darf und du meinen Mund gebrauchst, und Salbung auf das Gesagte legst. Ehre und Preis sei dir, Herr. Amen. Ja, der Thomas hat es ja schon verraten und es steht ja unten aus. Die Predigt heißt, was tun, wenn man an Grenzen stößt. Und ich denke, hier sitzt keiner, egal ob jung, ob alt, der noch nicht an irgendwelche Grenzen gestoßen ist. Jeder von uns geht seinen ureigenen Weg. Aber manchmal, da kreuzen sich unsere Wege. Da begegnet man sich. Und dann kann man einiges sehen, ganz praktisch im Irdischen, aber auch vor allen Dingen geistlich. Wie geht's den Menschen? Wir nehmen das wahr, wenn sich welche verlaufen oder verirrt haben, die Richtung verloren haben, andere stolpern oder fallen, manche bleiben einfach stehen, irgendwann setzen sie sich und dann weiß man genau, der Mensch hat sich doch auf eine längere Pause eingestellt. Oftmals durch Entmutigung. Der Grund dafür ist dann oft die Tatsache, dass der Weg nicht mehr recht oder gar nicht mehr wahrgenommen wird. Man sieht ihn nicht mehr. Man weiß nicht mehr weiter. Im Psalm 119, Vers 105 sagt uns das Wort, dass das Wort unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Weg. Das heißt, jeden Schritt, den ich mache, der wird, wenn ich richtig geistlich ausgerichtet bin, hell sein. Immer nur einer. Allzu viel, nur ganz selten zeigt uns Gott mal eine längere Sache. Meistens einen Schritt. Aber den siehst du dann auch. Den kannst du gehen, dann siehst du den nächsten wieder. Dann kannst du den auch wieder gehen. Das ist ein Kriterium, da kann man schon mal prüfen. Wenn du jetzt in einer Position bist, wo du sagst, oh, ich sehe meinen Weg jetzt gerade mal gar nicht, ich weiß gar nichts, dann prüf mal, wo hast du deine Prioritäten gesetzt? Ist das Wort Gottes noch die Priorität 1 in deinem Leben? Oder hast du so gar keine Zeit mehr, Bibel zu lesen oder intensive Gemeinschaft mit Gott zu haben? Dann hast du schon einen Punkt gefunden, den du verändern kannst. Denn wisst ihr, wir sollen das Wort ja nicht nur lesen, wir sollen es leben, zwar von morgens bis abends, bis wir die Augen zumachen. Und wenn wir wieder wach werden, fängt es wieder an. Es ist ein permanenter Lebensstil, das Wort Gottes zu leben. Ansonsten fühlt man sich hilflos, blind, unfähig. Kurz, du kommst nicht mehr richtig hoch. Und ich habe festgestellt, also ich habe mal drei Richtungen ausgesucht, die viele oder manche in ihrem Leben gehen. Und das sind auch meine drei Punkte. Das ist einmal die Wut, die Angst und die Liebe. Wut, heißt es in der Welt, macht blind. Oder man sieht rot. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr rot gesehen habt? Ja. Mir ist es buchstäblich passiert. Ich war in einem Konflikt in jüngeren Jahren, in einem sehr, sehr schlimmen, heftigen Konflikt mit einem Gegenüber. Und ich war an einen Punkt angekommen, wo es mir rot über die Augen lief. Richtig. Also das ist nicht nur, man sieht rot, weil beim Stier und so, das rote Tuch, das ist nicht damit gemeint. Es läuft dir etwas über die Augen. Ich habe alles nur noch rot gesehen, als wäre Rotlicht überall an. Ich war so erschrocken und so geschockt dadurch, dass ich sofort alles abgebrochen habe und bin weggegangen. Und ich denke, Leute, das war gut so, denn das wäre eskaliert, diese Situation da. Also man kann rot sehen. Die Wut ist ein böses Ding. Aber ich habe auch erlebt, dass Wut so oft das Ergebnis aus dem Erlebten der Vergangenheit ist. So manchmal ganz unbewusst, wir registrieren das gar nicht mehr so, aber es ist im Grunde wirklich die Basis, auf der wir heute leben. Wenn wir diese Wut in unserem Leben drin haben, dann haben sie nie abgelegt und haben sie nie losgelassen. Und dann verhalten wir uns dementsprechend und das ist einfach nicht gut. Und ehrlich muss man ja sagen, viele suhlen sich auch in der Vergangenheit. Ach, mir ist so viel Schlimmes passiert, mir ist ja so übel gegangen und so weiter und so fort. Ja? Und da wird ständig drüber geredet. Das ist es nicht. Das, als Christen ist das ein No-Go für uns. Wenn nämlich die Vergangenheit unser Heute so ausfüllt, dass kein Raum mehr für Träume und Visionen ist, dann sind wir alt. Ist ihr wahres Alter, misst sich nicht an grauen Haaren oder Falten, sondern an Untätigkeit, an Ziellosigkeit und das Leben überwiegend in der Vergangenheit. Ja, da war es ja noch besser, aber heute, guck hin, wo stehe ich, was passiert mir alles? Bla, bla, bla. Versteht ihr? Das ist alt. Ein junger Mensch von 17 kann schon alt sein, wenn er keine Visionen hat, keine Träume mehr hat. Wenn er nicht weiß, wie geht es in meinem Leben jetzt weiter, weil sich da keine Türen auftut, dann ist er schon alt. Ja, so alt. Oder geh mal in ein Altenheim. Ich habe eine Tante im Altenheim. Und da sehe ich und da erlebe ich auf unglaubliche Art und Weise, wie Menschen nur noch in der Vergangenheit leben. Die haben gar keinen Blick mehr für die Zukunft. Sie sind wo angekommen und das bedeutet für sie Ende. Aber das muss es auch im Altenheim nicht sein, versteht ihr? Ja? Das ist einfach nicht richtig. Unsere Aufgabe als Christen ganz besonders ist es, aus dieser Haltung herauszutreten. Jeder Mensch sollte aus dieser Haltung heraustreten. Da sollte keiner drin sein. Denn Reue schaut immer zurück. Ach ja, mir. Ja, jeder rechtfertigt sich. Mir ist es ja so schlecht gegangen. Ich wurde in der Kindheit vergewaltigt. Ich wurde geschlagen. Und all die unguten Dinge, die man aufzählen kann aus der Vergangenheit. Reue schaut zurück. Aber Glaube schaut nach oben. Denn die weiß, wo die Hilfe herkommt. Wo etwas ist, was mich verändern kann. Natürlich kann ich ständig auf vergangene Verletzungen und Enttäuschungen und negative Erlebnisse und all den Mist zurückgucken. Kann ich machen. Ja. Aber es ist doch viel besser, wenn man das alles Gott bringt. Und es auch dort lässt. Wisst ihr, viele gehen ja mit ihrem Säckchen voller Kummer, ja, bis ans Kreuz schleppen sie sich noch, dann wird es abgestellt. Hier Gott, da hast du alles. Und dann wird alles aufgezählt, was in dem Körbchen drin ist, in dem Säckchen. Irgendwann ist man fertig und dann dreht man sich um und dann nehmen sie es, hauen sie es wieder über die Schulter und gehen weg. Sie sind sich dessen nicht bewusst. Aber du kannst es an einem Ding prüfen, ganz einfach. Indem du nicht mehr darüber redest. All das, was du ihm gebracht hast ans Kreuz, da sprichst du einfach nicht mehr drüber. Das ist weg. Ja, wenn ich jetzt dem Thomas mal ein Buch schenke und sage, Thomas, hier, ich schenke es dir, ist es dann noch mein? Dann ist es nicht mehr meins. So ist das mit den Sorgen, wenn ihr sie auf Gott werft. Sie sind nicht mehr eure Sorgen. Es sind dann seine. Und er macht einen guten Ausspruch, da kommen wir gleich noch zu. Außerdem haben wir hier in dieser Gemeinde ein wundervolles Instrument, das Bevo. Ein Begegnungswochenende mit Gott. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr noch Altlasten habt oder Dinge habt, von denen ihr sagt, da komme ich nicht mit klar oder das will ich auch loswerden, meldet euch zum nächsten Bevo an. Das ist eine so gesegnete Sache. Da könnt ihr alles abladen. Alle Lasten und Belastungen und alles, was nicht gut ist in eurem Leben. Ihr werdet es da wirklich los. Lasst das doch los, was dich da noch festhält. Du musst das doch nicht mit dir rumschleppen. Du musst doch nicht in diesen Dingen leben. Ja? Wenn nämlich die Geschichte unserer Vergangenheit das Einzige ist, was zählt, dann haben wir doch den Blick für die Zukunft verloren, wenn wir immer nur auf Altes gucken. In Jesaja 18, Vers 19 heißt es, gedenket nicht an das Alte und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues machen. Jetzt soll es aufwachsen und ihr sollt erfahren, dass ich Wege in der Wüste mache und Wasserströme in der Einöde. Ja, Leute, wir waren doch alle schon mal in einer Wüste, oder? Ja, das Gefühl kennen wir noch. Das, bei manchem liegt es noch auf der Zunge. Ja, wie das schmeckt, in so einer Wüste zu sein. Aber das ist doch nicht das, was Gott für uns hat. Er sagt, wenn du in so einer Wüste bist, dann bin ich für dich da. Ich mache dir einen ganz neuen Weg aus dieser Wüste heraus. Ich gebe dir Wasserströme, nicht nur ein bisschen Tröpfel. Ja? Das heißt, du kommst dort heraus, wenn du es willst. Aber das entscheidest du, nicht Gott. Er hat dir alles gegeben und hingelegt. Du musst es nur nehmen. Also richte deinen Blick auf die Straße vor dir und schau nur in den Rückspiegel wirklich, um Fehler zu vermeiden. Unser Pastor sagt immer, ihr dürft Fehler machen. Aber nach Möglichkeit, jeden nur einmal. Gut, wenn es zweimal ist, auch okay. Aber wir lernen doch aus unseren Fehlern, oder? So ist das doch. Lass dich nicht festhalten von der Vergangenheit. Wisst ihr, wenn Wut unser Antrieb ist, dann ist das wie ein, auf eurem Weg, wie ein großes Loch, in das eine Leiter hineingestellt wird. Ja, diese Wut. Und diese Sprossen von dieser Leiter sind Ablehnung, Bitterkeit, Groll, Hass. Und die führt immer weiter nach unten, wenn du diese Dinge zulässt in deinem Leben. Dann stehst du plötzlich unten am Boden der Unversöhnlichkeit. Ja, und dann hat er dich. Dann hat er dich rundum eingewickelt, der Feind. Er hat Sieg über dein Leben und nicht mehr Gott oder die Schrift oder das Wort oder sonst was. Denn nichts hält dich so fest wie Unversöhnlichkeit. Streitsucht kommt noch mit dazu. Unsere Haltung wird dann starr, sie wird unbeweglich, den Weg können wir nicht mehr sehen. Und wisst ihr, diese Unversöhnlichkeit widersteht Gott total. Total, wenn ihr die zulasst, kann noch ganz klein sein, ganz kleine Dinge, die einem anderen übel nimmt und es ihm ankreidet. Das seid ihr schon in der Unversöhnlichkeit drin. Bis ihr euch entscheidet zu vergeben. Und das ist auch die gute Nachricht, ihr kommt aus dieser Grube wieder heraus, und zwar raketenmäßig, indem ihr Vergebung aussprecht über die Menschen, ja, wo ihr vorher unversöhnlich wart. Der zweite Punkt, da brauche ich ein bisschen länger, wie bei dem ersten, der heißt Angst. Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen, auch viele Geschwister, auf irgendeiner Ebene ihres Lebens mit Angst zu kämpfen haben. Wenn Angst unsere Richtung prägt, dann sieht das wieder anders aus, weil die größten Lügen auf dieser Erde sind unsere eigenen Ängste. Ja? William Jordan hat einmal gesagt, Sorge ist der Verräter in unserem Lager, der unser Pulver nass macht und unsere Zielstrebigkeit schwächt. Ich finde den so genial, diesen Ausspruch, weil der uns ganz klar ein Bild vermittelt. Das Pulver ist das Wort Gottes. Wisst ihr, wenn das Wort Gottes für uns nicht mehr brauchbar ist, dann sieht es ganz schlecht um uns aus. Das Pulver, dieses Wort Gottes, ist dazu gedacht, natürlich auch um uns zu verteidigen. Wir kommen auch in Positionen, wo wir uns verteidigen müssen, dem Feind gegenüber. Aber es ist eigentlich dazu gedacht, Siege zu erringen und anzugreifen. Ich denke immer, es ist doch besser, ich greife jemanden an, als dass ich warte, dass er mich angreift und ich muss mich plötzlich verteidigen. Das sehe ich doch nicht so gut aus, wie wenn ich der Angreifer bin. Ja, der angreift, hat eigentlich schon den Sieg in der Tasche. Vor allen Dingen, wenn er angreift und der andere erwartet es gar nicht. Wisst ihr, Gott gibt uns eine geistliche Sicht für gewisse Situationen, für Menschen und für Umstände. Und wir können schon angreifen, bevor das Ding überhaupt greift in unserem Leben oder im Leben von anderen. Das ist eigentlich unsere Position. Wir haben so eine tolle Rüstung. Oh, die ist so genial, ja? Angreifen, nicht verteidigen, wenn es geht. Immer besser. Sich zu sorgen ist natürlich die negative Form von Glauben, ja? Plötzlich kannst du nicht mehr glauben, dass du von mir aus eine Arbeit kriegst, ein neues Auto, ein Haus und ja, all deine Träume, Wünsche und Vorstellungen, dass sie sich überhaupt noch mal realisieren. Kannst auf einmal nicht mehr glauben, weil die Umstände sind so negativ und so ungut um dich herum. Und du lässt dich entmutigen. 1. Petrus 5, Vers 7 sagt, wir sollen alle Sorgen auf Gott werfen, weil er besorgt ist für uns. Leute, brauchen wir eigentlich, ich bräuchte überhaupt keinen anderen Text mehr in der Bibel. Es gibt noch mehrere, die das Gleiche aussagen. Aber mir würde der eine genügen, um zu wissen, warum soll ich mich denn jetzt abmühen mit Sorgen? Wenn ich da jemanden habe, der sagt, gib sie mir doch, ich löse das Ding, ich regle das schon. Ja, dann ist man doch eigentlich dumm, wenn man sie alles noch selbst mit sich rumschleppt, oder? Triff auch niemals eine Entscheidung aus Angst. Tu das nie, lass dich nie dazu verführen. Mach lieber einen Break und wart ab und geh in die Ruhe hinein und entscheide dann irgendwann, wenn du das Gefühl hast, des Friedens über diese Entscheidung, dann entscheide. Aber lass dich nicht drängen oder zwingen, so aus Angst heraus eine Entscheidung zu treffen. Sorgen sind wie Nebel. Da habe ich auch ein schönes Bild für euch. Denn das Amt für Statistik in Washington hat herausgefunden, dass Nebel, der sich in einer Höhe von 30 Meter und einer Länge von 7 Häuserblocks erstreckt, weniger als ein Glas Wasser ist. Wusstet ihr das? Das ist doch gar nichts, ein Glas Wasser. 60 Millionen von diesen kleinen Tröpfchen, winzigen Tröpfchen Wasser. Nicht viel Substanz und doch versperren sie dir absolut die Sicht. Sorgen dafür, dass Unfälle passieren, Ungutes passiert, dass du die Richtung verlierst, den Weg nicht mehr siehst, bla bla bla. All diese Dinge, ja, die passieren nämlich dann. Und ich habe so gedacht, wenn diese kleinen Tröpfchen der Besorgnis sich um unsere Gedanken legen, dann sind sie irgendwann ganz eingehüllt. Und dann bläht sich der Feind durch Umstände oder Situationen noch vor euch so riesig auf und dann schaut ihr auf ihn und dann verliert ihr völlig die geistliche Sicht für die Situation. Und das nur, weil ihr Angst zugelassen habt. Sieh, die Angst klopft an die Tür. Steht ganz lieb vor dir. Lass mich rein. Und sagst du, no, hier nicht. Hier kommst du nicht rein. Tür zu und gut ist. Und dann guck dir gleich, was sagt denn das Wort Gottes für diese Situation, in der ich bin. Du entscheidest. Wenn wir Angst zulassen, sind wir für neue Ideen und Träume blockiert. Ist klar. Ja, dann hält es auch die Veränderung auf, die wir bräuchten, dringend bräuchten, damit wir aus dieser Angst wieder heraustreten können. Angst verhindert, dass wir den von Gott vorgesehenen Weg gehen können. Und ich will euch da wieder ein Bild malen, weil ich finde das so genial. Lese euch kurz vor Hesekiel 47, Vers 3 bis 5. Ich werde das etwas abkürzen. Da heißt es, und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen, da ging es mir bis an die Knie. Er maß nochmals 1000 Ellen, da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er nochmals 1000 Ellen, da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Ich fand das ein wunderschönes Bild für unsere Situation, in der wir mit Gott gehen. Wir lesen hier, dass Gott uns Stück für Stück in Positionen führt, in denen wir Entscheidungen treffen sollen, die nächste Position wieder ohne Angst einnehmen zu können. Wisst ihr, es ist ja immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, zum Beispiel, Gott sagt dir, du sollst predigen demnächst, ja, irgendwann. Dann, oh, ich doch nicht, ja, hab das oft gehört. Versteht ihr? Das ist jetzt nur so ein einfaches Beispiel. Aber dann kriegen Menschen Angst. Das kann ich nicht. Auch Angst. Versteht ihr? Aber es braucht dann eine Entscheidung zu sagen, okay Gott, wenn du willst, dass ich predige, na, dann predige ich eben. Bist du auch verantwortlich für das, was aus meinem Mund herauskommt? Das habe ich ganz im Anfang meines Glaubenslebens so gemacht. Ich war auf einem anderen Level als ihr jetzt heute. Das dürft ihr mir gern glauben. Und doch habe ich es gemacht. Und er hat es gut geführt. Im Anfang unseres Glaubenslebens, da machen wir ja Schritte auf Gott zu. Das heißt, wir bleiben mal bei diesem Wasserbild, wir gehen ins Wasser. Wasser ist ja symbolisch für den Heiligen Geist da. So, dann haben wir einen Schritt ins Wasser gemacht, dann sind unsere Füße nass. Das ist schon toll. Aber das ist es noch nicht. Das ist noch nicht das Ziel. Wir wollen ja da, in diese Position des Schwimmens einmal kommen. Das ist unser Ziel. Aber ihr habt das bestimmt schon öfter erlebt im Leben und ich auch, dass man am Strand entlang läuft, so, man will mal einen Spaziergang am Strand machen, man läuft mit den Füßen im Wasser, ist so schön. Und wenn du so lange in den Positionen gehst, wo die Hotels sind, ist alles immer schön sauber gemacht. Aber wenn du dann beide außerhalb kommst, dann kannst du in Muschelreste treten, in abgestorbene Algen, in kleine Quallen und in so ein bisschen Schlamm und Dreck, ja, der auch vom Ufer oft dann mit, so im Anfang vom Wasser noch mitschwimmt. Da habe ich mir meine Füße mal aufgeschnitten. Also hieß es, habe ich immer Acht gegeben dann ab da, wo ich dann hintrete. Aber übertragen wir das doch mal auf unser geistliches Leben. Die Gefahr einer Verletzung ist groß. A. Wir treten ständig auf der gleichen Stelle, wir kommen nicht weiter. Und das Schlimme, jeder neue Schritt, der wirbelt ja Sand und Dreck hoch. Und hier sprechen wir von der Welt, die da noch mit involviert ist an diesem Anfang. Ja? Und die Welt hat noch einigen Einfluss auf dich, wenn du immer dort stehen bleibst. Es gibt viele, die bleiben lange in dieser Position, bis sie sich mal entscheiden, weiterzugehen. Aber glaubt mir, das schädigt uns. Das ist nicht gut, weil viele werden von dieser Position auch wieder in die Welt zurückgezogen. Denn wenn sich nichts verändert in deinem Glaubensleben, dann frag dich mal, wo stehst du? Bist du immer noch am Anfang? Gerade errettet? Reicht dir das aus? Sollte es nicht. Denn dann gehst du an dem ganzen Segen Gottes vorbei, den er für dich vorbereitet hat. Ganz persönlich. An so einem Menschen sieht man dann auch die Frucht der Welt, aber man sieht keine Frucht des Geistes. Er ist ein fleischlicher Christ, sagt die Schrift. Aber manchmal sieht man auch Menschen, die die Hosenbeine so aufkrempeln. Das sieht man oft Ostsee, Nordsee, da machen die Leute das gerne. Warten sie so ein bisschen in dem Wasser drin. Ist ja schön. Aber im Geistlichen, wenn du im Geistlichen Menschen begegnest, die sowas machen, die Hosenbeine nur aufkrempeln, das siehst du genau, der hat überhaupt nicht vor, ins tiefe Wasser zu gehen. Hat ja noch alles an. Ja? Er ist auch nicht bereit abzulegen, das, was er noch anhat. Will er nicht. All die alten Haltungs- und Wesenssünden und die unguten Dinge, die er noch so in seinem Leben drin hat, die will er nicht loswerden. Er hält sie fest. Das Schöne ist ja, solange ich nur bis an die Waden ins Wasser gehe, na, da kann ich auch jederzeit mal wieder ein bisschen zurück. Bisschen Welt. Ach, heute ist mir mal nach Gemeinde. Bisschen Gemeinde. Wieder ein bisschen Welt. Und so geht das oft über Jahre. Und wisst ihr, was die Bibel zu so einem Menschen sagt? Er sagt, er ist ein lauer Mensch. Was macht Gott mit lauen Menschen? Oh, cool, ausspucken. Ihr könnt weitermachen hier. Gut, ich denke, das wissen wir alle. Also haben wir Acht, nicht in eine solche Position erst hineinzukommen oder womöglich drin zu bleiben. Das ist es nicht gut. Man sollte in dieses Wasser hinein, aber niemals wieder hinausgehen, sondern ihr dürft langsam gehen. Gott gibt, macht niemals Druck. Lasst euch auch von Menschen keinen Druck machen. Geht langsam so, wie der Geist euch führt, in dieses Wasser hinein. Genauso wie mit der Waffenrüstung. Die zieht man auch nur einmal an und nie mehr wieder aus. Man kann jeden Tag dafür danken, dass man sie anhat. Man kann sich dessen bewusst sein. Aber man zieht sie nicht mehr aus, weil das kann gefährlich werden. Es ist ja auch so, dass je weiter wir vom Ufer entfernt sind, umso weniger Einfluss hat ja dieses Geschehene am Ufer auf dich. Die Geräusche sind gedämpft, weil das Wasser hat seine eigenen Geräusche. Und ich habe das mal erlebt. Wir waren mal im Urlaub in Ceylon und ich bin nicht Schwimmer. Ich gestehe das jetzt hier mal. Ich bin mal vor langen Jahren fast ertrunken und seit der Zeit gehe ich mit dem Wasser sehr bewusst um. Das heißt, ich gehe gern ins Wasser. Ich liebe es. Ich laufe ins Wasser hinein und gehe auch meistens dann ins Wasser, wenn die anderen essen sind. Damit ich nicht umgeworfen werde, nicht vollgespritzt werde und damit mir nichts passieren kann in diesem Wasser. So bin ich dann in eine Bucht gelaufen, die etwas außerhalb von unserem Hotel war. Ganz einsame, wunderschöne, ganz große, breit gestreute Bucht war das. Auf dem Weg dorthin bin ich an einem Schild vorbeigekommen und da stand in Englisch Warnung oben drüber. Das konnte ich ja noch lesen, aber mehr Englisch kann ich halt nicht lesen. Und der Rest war auch ziemlich verwittert, teils abgebrochen. Es war ein altes Schild. Und ich habe noch so bei mir gedacht, in meiner naiven Denkart, was soll das da? Was stellen die dann hier vor? Was warnen die dann hier? Ganz unbedarft, ja, ohne mir groß Gedanken drüber zu machen, vor was könnte man dann da wohl warnen? Naja, ich bin weiter, kam in dieser großen Bucht an. Da ist nur eine einzige Dame etwas weiter weg, saß sie im Sand und ihr erwachsener Sohn, die waren auch bei uns im Hotel, planschte so ein bisschen im Anfang vom Wasser rum. Ach, habe ich gedacht, hier bist du richtig. Dann bin ich in dieses Wasser hineingegangen und dieses Wasser war perfekt. Ich bin ungefähr eine halbe Stunde hineingelaufen und das Wasser ging mir erst bis hierhin. Das ist perfekt für einen, der nicht schwimmen kann, der hat viel Spaß an diesem Wasser. Ja. Dann stand ich da eine ganze Weile, die Wellen ganz sanft, so ganz kleine Spitzchen, von vorne kam die Sonne, hat alles golden angemalt, wunderschön. Ja, ich habe da gestanden und ein bisschen geträumt und alles war gut. Dann hörte ich plötzlich vom Ufer irgendwelche Geräusche. Es war plötzlich was anders. Ich drehe mich ein bisschen um und da sehe ich, wie diese Dame sich gestellt hat und der Sohn flitzte aus diesem Wasser raus und machten die uns so. Ich habe gefragt, was wollen die von mir? Ich kenne die doch gar nicht. Wollen die sich mit mir unterhalten? Was soll das ganze Spiel dann hier? Ich habe gesagt, lasse winken, habe mich wieder rumgedreht und gucke wieder aufs Meer. Naja, und dann habe ich es gesehen. Wird mir sofort klar, warum die gewunken haben. Verstehen konnte ich die nicht mehr. Was die gerufen haben, konnte ich nicht mehr wahrnehmen. Nur noch so Fetzen von Rufen halt. Dann sah ich ein großes, graues Dreieck, was dann diese schönen, goldenen Wellen immer wieder unterbrach. Man war eine Welle davor, dann sah ich es wieder. Aber es kam kontinuierlich auf mich zu. Im ersten Moment habe ich gedacht, ups. Aber der zweite Moment, der war dann schon ganz cool. Da habe ich gedacht, boah, das ist ein Hai. Ja, und er kam zielgenau auf mich zu. Und mein Mann und ich, wir gucken immer gern so Tierdokumentationen. Und da hatte ich mal gehört, dass die ein gutes Gehör haben, dass die also Bewegungen wahrnehmen, kilometerweis. Und da habe ich gedacht, wer weiß, wie weit der Kerl weg war, als er mich das erste Mal da hat laufen. Der brauchte ja eine Weile, es war ja eine halbe Stunde von Anfang bis dahin, wo ich dann stand. Der kam auf mich zu. Ich war fasziniert von dieser Genauigkeit dieses Tieres, wie das da jetzt auf mich zu. Es ist wirklich so, ihr dürft es mir glauben, ich lüge nicht. Und da habe ich nur gedacht, Angelika, stell die Beine zusammen, damit, weil ich stand ja so ein bisschen bequem in dem Wasser, damit er nicht da durchschwimmt, denn dafür, dann falle ich ja um, ja. Ich habe die Beine zusammengestellt und stand dann wie so eine kleine Säule in diesem Wasser. Und dann kam er auch. Irgendwann sah ich dieses Dreieck nicht mehr, weil er dann tauchte. Und dann schwamm er an mir vorbei. Und das Wasser war so klar, dass ich jeden Krümel am Boden sehen konnte. Ich habe ihn genau gesehen. Er hat hinten so ganz aufgeregt geschwänzelt und vorne auch der Kopf hin. Also er war aufgeregt, das konnte man dem Tier ansehen. Der hatte keinen ruhigen Fluss. So. Der hat gesucht was, nämlich mich. Ja. Nur hat er nicht gewusst, dass er an mir vorbeischwimmt, weil ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Ich habe gedacht, dann kann er mich auch nicht wahrnehmen. Er schwamm ein bisschen nach vorne, dann drehte er, dann schwamm er wieder zurück. Und dann sah ich ihn natürlich nicht mehr. Er hatte mich nicht erkannt. Aber ich frage euch, was wäre denn gewesen, wenn ich Angst gehabt hätte, in Panik verfallen wäre, dass da jetzt ein Hai auf mich zukommt? Würde ich dann hier stehen noch? Ich hätte hundertprozentig irgendeine unbedachte Bewegung in diesem Wasser gemacht und das hätte ausgereicht, dann hatte er sein Ziel gefunden. Ja? Das hätte mich das Leben kosten können. Aber so nebenbei bemerkt, der Herr hat gewusst, dass ich heute hier stehen und euch diese Predigt sagen soll. Ne? Folgedessen hat er mich da schon bewahrt, obwohl ich da noch nicht gläubig war. Ja, das war die Geschichte vom Hai. So, gehen wir wieder in diese Position des Wassers hinein. Was ist dann, wenn du erkennst, dass du bis zur Hüfte im Wasser stehst oder noch höher, aber du bist immer noch nicht am Schwimmen? Du hast schon gewisse Segnungen, hast du schon. Du erlebst Gott in deinem Leben, aber du bist immer noch nicht in dieser vollen Fülle des Segens. Lest mal von Copeland das Buch, der Segen des Herrn macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Dann erkennt ihr mal, was euch eventuell noch fehlt. Ihr denkt, vielleicht ist schon alles gut, aber es geht immer noch besser im Reich Gottes, glaubt mir. Denn der Segen, den Gott für euch hat, den haben wir alle noch nicht zur vollen Fülle ausgeschöpft. Etwas hält dich also da noch an dem Boden. Deine Füße stehen immer noch auf dem Grund. Und wisst ihr, Sorgen sind wirklich wie Bleischuhe. Wenn du Bleischuhe anziehst und stehst im Wasser, wirst du auch nicht schwimmen können. Da hält dich etwas auf dem Boden. Aber Gott hat nicht gesagt, dass er in dieser Position, wo du jetzt bist, im Glauben schon weitergegangen, dass er dir da neue schwere Lasten auflegt. Das hat er gar nicht vor für dich. So, dass du nicht zum Schwimmen kommen könntest. Er sagt, meine Last ist leicht und er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das sind noch irgendwelche Werke, das sind vielleicht noch Altlasten. Das heißt, du musst noch Entscheidungen treffen, damit du endlich in die Position eines Schwimmers kommst. Und ich denke, das ist auch nochmal, also in meinen Augen ist das nochmal ein kritischer Punkt, wo es sich entscheidet, gehst du weiter oder gehst du wieder zurück. Versteht ihr? Du hast Gott geschmeckt, du hast ihn erlebt, Und doch gibt es Menschen, die dann manchmal noch umdrehen und gehen wieder zurück ganz langsam in die Welt. Aber Leute, dieser volle Segen, dieses Schwimmen im Geistlichen ist doch wirklich ein tolles Ziel. Denn wenn du in dieser Mitte des Wassers bist, dann hast du wirklich alles abgelegt. Alle Krücken, alle Sicherheiten, alle alten Lasten, die eventuell sich dann noch zeigen manchmal im Leben. Hast alles hinweggetan. Und dann bist du in dem Status eines Schwimmers. Dann trägt dich das Wasser. Das ist so toll. Das Geschwätz, die Lockungen der Welt, alles bleibt außen vor. Kann dich nicht mehr erreichen. Rührt dich nicht mehr an. Du hörst es, du siehst es, aber du bist fest in dieser Gnade drin. Du kannst deinen Weg mit Gott gehen. Und das Wasser trägt uns wirklich. Also ich habe das auch mal praktisch erlebt. Stand wieder mal bis zum Wasser im Hals, als alle anderen essen waren. Und dachte so, schön allein, alle sind essen gut. Plötzlich kam aus dem Wasser vor mir ein riesen dicker Kopf raus. Oh, ich war sowas von erschrocken, das hatte ich nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, eine Moräne. Aber Kinder, es war keine Moräne. Es war eine riesengroße Wasserschildkröte. Hätten 3 Männer drauf gepasst. Und die riss auch die Augen ganz groß auf. Die war genauso erschrocken wie ich. Und dann schwamm dieses Tierchen an mir vorbei. Und ich habe gesagt, guck mal, Angelika, diese kleinen Paddelfüßchen hat die nur. Und dieses schwere Gewicht ist mit dem Panzer, mit allem, ein schweres Tier gewesen. Wird locker getragen, die hat den Kopf über Wasser gehabt. Und du stehst hier wie eine Säule im Wasser und kannst nicht schwimmen. Habe ich wirklich noch so denken müssen. Aber das ist ja nur fleischlich gesehen. Geistlich will ich sehr wohl schwimmen. Das ist auch mein Ziel, Schwimmer zu sein und Schwimmer zu bleiben und so weiter und so fort. Also ich kann nur sagen, das geistliche Wasser trägt jeden. Da ist keiner zu schwer, so, ja, in Anführungsstrichen. Und wenn du Druck oder Last empfindest, so zur Zeit, dann kannst du mal nachschauen, ob du vielleicht doch aus eigener Kraft läufst. Denn wisst ihr, wenn wir so gegen das Wasser stehen und du willst schnell laufen, das geht gar nicht. Das Wasser widersteht dir. Und so widersteht dir das Wasser des Heiligen Geistes, wenn du anfängst, aus eigener Kraft zu laufen. Ich bin in meinem früheren Leben, also im Anfang meines Glaubenslebens, sagen wir es mal so, bin ich mein ganzes Vierteljahr aus eigener Kraft gelaufen. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich sage es ehrlich. Bis ich am Boden lag und gesagt habe, Herr, aus, ich kann nicht mehr. Jetzt geht gar nichts mehr. Dann hat er ganz klar zu mir gesprochen und hat gesagt, tja, Angelika, läufst du ja auch aus eigener Kraft? Oh, habe ich gedacht. Da fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Ich hatte alles nur noch, war alles nur noch Pflichtübung. Ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen beten und so, weil so viel Arbeit da war. Da habe ich es gemerkt. Also prüft das auch mal, wenn ihr Lasten empfindet oder es ist euch etwas schwer zurzeit in eurem Leben. Guckt mal, habt ihr wieder den eigenen Turbo angeworfen oder den kann man ausschalten. Ist kein Problem. Wichtig ist nur, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Das ist der Untertitel meiner Predigt heute, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Psalm 56, Vers 4 bis 5 heißt es, wenn ich mich fürchte, hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können Menschen mir tun? Wisst ihr, wenn Gott für dich ist, wer ist dann da wider dich? Und der David hat hier ganz klar gesagt, auch auf ihn ist Furcht zugekommen, denn der hatte wirklich Grund, sich zu fürchten. Mehr als jeder andere von uns, der hier sitzt. Aber bei dem hat auch die Furcht angeklopft. Was hat er gemacht? Dann hat er gesagt, ich rühme das Wort Gottes. Ich hoffe auf dich, Gott. Er hat sofort den Blick von diesen Situationen weggelenkt, auf Gott hin. Und das hat ihm jedes Mal den Sieg gegeben. Er ist zum Schluss König geworden. Ja? Sorgen sind Ballast. Und wenn du dein Denken damit füllst, dann gibst du ihnen eine Macht, die sie überhaupt nicht haben. Wenn sie vor deiner Tür stehen und du machst ihnen die Tür zu, dann war's das. Nur wenn du sie hereinlässt, dann wird's heftig. Und vor allen Dingen, wenn du ständig über deine Sorgen und Probleme und Nöte redest. Wenn du dein Denken damit füllst, dann kannst du wissen, dass du diese Bremsklötze in deinem Leben drin hast. Das sind dann Unentschlossenheit, Jammerei, vor allen Dingen Jammerei. Ich finde es fürchterlich, wenn Christen jammern. Meine persönliche Sicht der Dinge. Sorge, Ziellosigkeit, Angst, Druck, all diese unguten Dinge. Wir dürfen mal etwas sagen, natürlich. Wir gehen zu unserer Zellmama, Zellpapa oder zu einem Seelsorger und dürfen unser Herz ausschütten. Und wenn wir damit nicht alleine klarkommen, holen wir uns Hilfe bei Geschwistern. ist selbstverständlich. Und dann können wir auch über diese Dinge reden. Aber erzähl's doch nicht jedem, der dir heute in der Gemeinde begegnet, wie schlecht es dir geht, wie arm du bist und was du für Auas hast und bla bla bla. Wisst ihr? Das ist nicht unsere Bestimmung, darüber so negativ zu reden. Der Koblenz sagt immer so schön, selbst wenn ich nur Kopfschmerzen habe, dann würde ich niemals sagen. Alles, was gut, was wohllautend, was schön und so weiter ist, darüber sollen wir reden. Nicht über diese negativen Dinge. Wir festigen sie nur in unserem Leben. Und letzten Endes will das ja derjenige auch überhaupt nicht, dass es sich festigt. Also, du brauchst eine neue Ausrichtung, wenn du so ein Bremsklötzchen da in deinem Leben drin hast. Vielleicht nur eins. Das heißt, du musst loslassen, damit du wieder neu zugreifen kannst. Wenn du vor Gott stehst und bist am Jammern und bla bla bla, dann hast du deine Hände, die sind schon gefüllt mit all der Jammerei, mit all der Sorge, mit all den Nöten. Du musst sie ihm wirklich geben, dann füllt er wieder. Wenn du ausräumst, füllt Gott wieder ein. Und es ist immer was Gutes. Darüber brauchst du dann nicht mehr jammern. Und vor allen Dingen machen wir eine ganz wundervolle Erfahrung. Wenn wir nichts mehr haben, außer Gott, Leute, das ist perfekt. Dann können wir uns nur noch auf ihn verlassen und dann werden wir Wunder erleben. Ich habe das oft genug erlebt. Ja. Aber solange du noch festhältst, dann trittst du auf der Stelle. Ist nicht gut. Ja. Das laufen die anderen an dir vorbei, dann hast du wieder einen Grund zu jammern. Ja, der kann's, die kann's, aber bei mir ist das was anderes. Also das ist ein Satz, den hasse ich, muss ich ehrlich sagen, den mag ich überhaupt nicht. Der ist fürchterlich. Das ist eine Rechtfertigung, die eine dicke, fette Lüge ist. Wenn du dein Leben aus der falschen Perspektive siehst, gibt es immer einen Grund, beunruhigt zu sein, oder? Du brauchst nur abends mal die Nachrichten anzuschalten. Da könntest du da sitzen, könntest bibbern, oh, alles geht den Bach runter, alles geht kaputt, alles und so weiter und so fort. Ja, Leute. Du kannst dich aber auch da hinsetzen, du darfst auch die Nachrichten gucken, kein Problem. Da fängst du an zu beten für die einzelnen Situationen, die du da siehst. Dann hast du mit Erfolg die Nachrichten geguckt. Und vor allen Dingen lässt du keine Angst in dich hineinkommen für diese Dinge da. Denn diese fleischliche Sicht ist vorprogrammiert für Ängste und Sorgen aller Art. Aber die geistliche Sicht richtet den Blick, wie gesagt, nach oben, so wie der David auch. Und endet dann auch letzten Endes in einer Abhängigkeit Gott gegenüber. Und das, Leute, sollte unser Ziel sein, in eine totale Abhängigkeit von Gott zu geraten und zu bleiben auch. Dann macht er aus uns ein Gefäß zu seiner Ehre. Auch dann, wenn wir nicht mehr bestrebt sind, unsere eigene Ehre hochzuhalten. Kann ja auch mal passieren. Aber dann lasst es euch auch zeigen von Gott, wenn das so ist. Ja, also unser Ziel sollte sein, in die totale Abhängigkeit von Gott hineinzukommen. In unserem ganz normalen Alltagsleben. Alles immer mit ihm zu leben, zu durchdenken, zu handeln, Entscheidungen zu treffen und so weiter und so fort. Der letzte Punkt ist die Liebe. Beeil mich jetzt ein bisschen. Igor Strawinski hat einmal gesagt, welche Kraft ist zu mehr fähig als die Liebe? Liebe ist die stärkste Kraft auf Erden. Ohne sie ist unser Leben von Genen der Leere erfüllt. Kann man ihm nur zustimmen, das stimmt. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Habt ihr es gehört? Ja. Liebe untereinander, sagt es mal laut nach. Liebe untereinander habt. Das ist so wichtig. Wisst ihr, wenn wir den Geist Gottes einatmen, dann atmen wir Liebe aus. Es geht gar nicht anders. Ja? Und die Liebe findet auch immer einen Weg. Alles andere findet nur eine Ausrede. Oder eine Rechtfertigung. Ich habe in meinen jungen Glaubensjahren von meinem Pastor mal gesagt bekommen, Mama, rechtfertige dich doch nicht in einer Situation, wo ich dachte, er sieht das jetzt nicht richtig. Er hat nur gesagt, Mama, rechtfertige dich doch nicht. Da habe ich gedacht, dieser Satz ist in mich hineingefallen wie glühendes Eisen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn bis heute nicht vergessen. Und jedes Mal, wenn ich anfange und will mich rechtfertigen, dann steht dieser Satz mir brennend vor Augen. Mit dem Erfolg, dass ich dann meinen Mund halte und still bin. Ja, bittet den Heiligen Geist, dass er euch mal zeigt, wann ihr anfangt, euch zu rechtfertigen. Denn das ist oft der Punkt, wo man aus der Liebe fällt. Man ist ja in irgendeinem Gesprächskonflikt oder nur, der andere braucht ja nur andere Meinung zu sein wie du. Und dann fängst du an und dann rechtfertigst du dich. Lass es doch bleiben. Muss doch gar nicht sein. Du fällst aus der Liebe. Segne dein Gegenüber und gut ist. Üb übt euch darin. Wir werden uns darin üben müssen, glaubt mir das. Denn in 1. Korinther 14 heißt es, jagt der Liebe nach. Woran kannst du dann überhaupt erkennen, ob du diese Richtung Liebe eingeschlagen hast? Das kennt man ganz leicht, indem man Menschen mehr liebt, als sie es verdienen. Könnt ihr da Ja zu sagen? Ich möchte euch wirklich an dieser Stelle gerade dieses Buch empfehlen. Ich lese nichts daraus vor, haben wir keine Zeit mehr. Aber wenn ihr dieses Buch lest, ist von Hagin neu rausgegeben. Unendlich kostbar. Und dann erkennt ihr mal, wo ihr noch nicht liebt. Das ist immer so toll. Wenn man erkennt, was wir noch nicht haben, damit wir uns danach ausstrecken können und darin, uns darin üben dürfen, gerade was die Liebe anbelangt. Denn wenn es um die Liebe geht, wird es richtig schwer. Zumindest im Anfang. Je mehr du dich darin übst, umso leichter wird es und irgendwann ist es ein ganz normaler Lebensstil. Du kennst schon Gedanken, wenn sie versuchen, dich aus der Liebe herauszubringen. Und das sollte ein ganz wesentliches Ziel sein, denn ich glaube, dass die Basis unseres ganzen Christenlebens auf der Liebe ausgerichtet ist. Unser Fleisch ist damit hilflos überfordert. Klar, es liebt nur alles, was liebenswert, hübsch, freundlich, dir wohlgesonnen ist und so weiter und so fort. Aber wehe, wenn es unfreundlich und feindselig wird oder wenn es anders läuft, als du dir das vorstellst oder wie du das ertragen kannst, dann ist doch unsere Liebe ganz schnell gestorben, oder? Dann dürft ihr mir das mal zeigen. Wenn ihr das schafft, dann auch noch in der Liebe zu wandeln, ist es wahrscheinlich Gottes Liebe, aber es ist niemals eure eigene. Denn unsere Liebe ist begrenzt, sie stößt wirklich an Grenzen. Aber Gottes Liebe ist grenzenlos. Und wenn ihr euch die mal wieder so richtig hineinholen wollt, dann lest wieder mal Korinther 13. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Ich habe mir das mal ein bisschen näher angesehen, so was das so alles aussagt. Das ist das Schlimmste, gegen dich ausgeführteste, unvorstellbare Böse. Jetzt kann sich jeder ausmalen, was das für ihn wäre. Das rechnet die Liebe nicht zu. Und das kannst du nicht aus deiner fleischlichen Liebe. Das kannst du nur mit der Liebe Gottes. Auch das durfte ich mal erleben. Das war ein richtiges Wunder. Er gab mir mal Liebe für eine Person, die ich jahrelang begleitet hatte, mit die ich aus vielen Tiefen dank der Hilfe des Geistes herausführen konnte, mich wirklich in diese Person investiert habe. Und dann habe ich sie einmal zu viel korrigiert, ganz sanft. Aber es war einmal zu viel. Und tja, dann bekam ich den nächsten Tag einen ganz extremen Brief. Er war eine Lüge von Anfang bis Ende. Aber hätte Gott mir nicht einen Tag vorher genau für diese Person, punktgenau diese, seine Liebe gegeben, dann wäre ich am Boden gelegen. Ja, dann hätte ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ja, wie kann? Und so weiter und so fort. Aber so, ich habe den Brief gelesen, war erstaunt, denke, ups. Da habe ich gerade gedacht, die arme Frau, was macht der Feind da gerade mit der? Was lässt die da jetzt gerade geschehen mit sich? Warum widersteht sie da nicht und so? Also da war wirklich nur das Gegenüber als Fokus. Da war ich überhaupt nicht, ich kam gar nicht in dieses Spiel damit hinein. Das macht die Liebe Gottes, ich sag's euch. Und danach müssen wir uns wirklich ausstrecken. Dann gibt er sie uns auch. Aber es fängt im Kleinen an, sich zu üben. Er gibt dir nicht gleich die volle Dröhnung. Wir haben viele kleine Situationen in unserem Alltag, wo wir uns da wirklich üben dürfen. Und ja, dann kürze ich mal ab. 1. Johannes 3, Vers 14, da heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Gerade die, die es in unseren Augen gar nicht verdienen oder nicht wert sind. Und dazu möchte ich euch einfach aus dieser neuen Tageslese von Copeland etwas vorlesen. Eine Tageslese. Ich fand, sie passt genau zu unserem Thema. Ich empfehle es euch allen. Es ist kostbar und sehr wertvoll. Da heißt es, wähle das Leben und nicht den Streit. Die 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeugen, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht sät zwischen den Brüdern. Sprüche 6, Vers 16 bis 19. Es geht in den Tagen vorher um den Streit zu Hause. Da geht er darauf ein, ja. Sobald du dem Streit in deinem Zuhause Einhalt geboten hast, wird dich der Teufel umso mehr unter Druck setzen, um in der Gemeinde in Streit zu geraten. Er wird jemanden provozieren und versuchen, dass er dir gegenüber unverschämt ist und deine Gefühle verletzt. Oder er geht auf Nummer sicher und sorgt dafür, dass du etwas herausfindest. Ich bräuchte mal ein Taschentuch. Kann mir das mal jemand reichen? Danke, Wolfgang. Andere falsch gemacht hat, um dich dann dazu zu überreden, seinen Fehltritt an andere weiter zu erzählen. Das machen wir ja nicht, gell? Wenn er dir diese Gelegenheit anbietet, weise ihn ab, und zwar sofort. Behandle die Versuchung, Gerüchte zu verbreiten und Streit zu entfachen wie eine giftige Schlange. Wende ihr den Rücken zu und laufe in die andere Richtung, denn in den Augen Gottes ist die Beteiligung an Streit eine der schlimmsten Sünden. Gott betrachtet Streit als eine so große Sünde, dass er sie neben Mord und Lüge anführt. So halte dich davon fern. Bitte Gott, dir zu zeigen, wo du in Streit geraten bist, selbst wenn es unbeabsichtigt war. Er erinnert dich dann vielleicht an eine Zeit, wo du über jemanden ein Gerücht weiter verbreitet oder den Pastor kritisiert hast. Wow, was der alles hier schreibt. Wenn er das tut, dann tue Buße und triff die Entscheidung von jetzt an, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, das zu tun, was die Bibel sagt. Du glaubst Gott für ihn, betest für ihn und bemühst dich, ihm zu helfen, statt das Problem fortbestehen zu lassen, indem du mit jemand anderem darüber sprichst. Gott gab denen, die das tun, eine Verheißung. Das finde ich echt genial. In 1. Johannes 5, Vers 16 heißt es, wenn jemand seinen Bruder, einen Gläubigen, eine Sünde begehen sieht, die nicht zum Tode führt, so bete er und Gott wird ihm Leben geben. Merkt ihr etwas, was wir da für eine Autorität von Gott bekommen, für eine Zusage, für ein Versprechen? Stell dir das vor, du hast die Kraft, dem Bruder, der in Sünde gefallen ist, entweder zu helfen oder ihn zu verletzen. Du kannst die Situation für ihn schlimmer machen, indem du es ihm übel nimmst und Streit entfachst. Oder du kannst ihm zum Besseren verhelfen, indem du ihn liebst, für ihn betest und ihm Leben bringst. Was wirst du wählen? Die Seite des Friedens, die Gott liebt, oder die Seite der Zwietracht, die Gott hasst? Ohne Frage wird sowohl dein Leben als auch das der anderen sehr stark davon beeinflusst, was du tust. Deine Wahl wird den Unterschied ausmachen. War das gut? Das sehe ich auch so. Wisst ihr, eine Gemeinde sollte in Einheit leben, ohne Streit, ohne Probleme. Und wenn sich so etwas mal ergibt, dann schafft man das biblisch aus der Welt, damit man wieder rein ist vor Gott. Damit auch die ganze Gruppe, die ganze Gemeinde rein ist vor Gott. Damit umso mehr Segen hier in den Sonntagsgottesdiensten fließen kann. Denn wisst ihr, wenn wir hier sitzen und der eine oder andere sitzt mit einem zuhenden, unvergebenen Herzen da oder mit einem Groll in seinem Herzen oder mit Kritik in seinem Herzen, das wird Einfluss auf den Gesamtsegen haben, der ausgegossen wird in so einen Gottesdienst. Denkt mal im Alten Testament. Der Achan, der hatte sich nicht da einen Mann und eine ganze Schlacht wurde verloren. Also, da bin ich auch am Ende meiner Predigt. Ich werde jetzt keine große Wiederholung machen, sondern nur ein paar Worte noch dazu sagen. Liebe öffnet Herzen, Liebe öffnet Türen. Liebe erschafft. Sie streckt sich nach Gott aus. Ganz wichtig. Jesus Christus ist unser Herr und er geht vor uns her und er ebnet unsere Wege. Und wenn wir in seinen Fußspuren laufen, dann schaffen wir es irgendwann auch an seiner Hand zu laufen. Aber lauft wenigstens in seinen Fußspuren. Geht seine Wege. Geht in seine Bestimmung hinein. Herr, es ist so wichtig, dann werden wir uns nicht verirren, dann werden wir uns nicht verlaufen, werden wir nicht fallen und auch nicht in Versuchung kommen, eigene Wege zu gehen. Wir werden unsere Vision nicht verlieren und die vorbereiteten Werke finden. Wisst ihr, Gott hat für jeden einzelnen von uns ureigene Werke vorbereitet, die nur für dich sind. Und ich denke immer so, lass sie mich finden. Ich bete da jeden Tag drum. Denn was ist dann, wenn du mal vor diesem Gott stehst und er sagt, schau mal, Angelika, da und da und da und da, da hatte ich Werke für dich vorbereitet. Aber du hast sie nicht wahrgenommen, du warst zu beschäftigt oder wolltest nicht oder was auch immer für einen Grund. Das wird einem dann leid tun. Glaubt ihr das? Ganz praktisch einfach. Der Augenblick kommt ja, wo wir mal vor ihm stehen. Dann werden wir erkennen, was wir unterlassen haben, was wir hätten besser machen können. Dann tut es uns leid und dann ist es zu spät. Deshalb Lass den Plan Gottes für dein Leben wirklich in Existenz kommen, indem du Entscheidungen heute triffst, indem du sagst, okay, ich will das loswerden. Ich entscheide mich heute ganz bewusst. Und dann fang an und geh die ersten Schritte. Sei mutig. Aber ich möchte auch diesen Gottesdienst nicht beenden, ohne die Möglichkeit zu geben, in eine Gotteskindschaft hineinzutreten. Denn eine Kirchenzugehörigkeit errettet nicht. Vielleicht habt ihr noch nicht alle die Entscheidung getroffen, Jesus in euer Leben hineinzulassen, oder ihr lieben Zuhörer am Livestream. Wenn das noch nicht passiert ist, dann hast du jetzt heute die Möglichkeit, ihr, sie haben die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Gott vergewaltigt niemanden. Und an die Tatsache, dass ihr zugeschaltet habt oder heute hier sitzt, zeigt mir schon, dass Gott euch gezogen hat. Man denkt zwar, man ist aus eigener Kraft hier, aber das ist nicht so. Ich weiß das aus vielen Berichten von Menschen, die das erste Mal hier in dieser Gemeinde waren und sich dann entschieden haben für Gott. Gott will freiwillige Kinder. Er macht keine Retortenbabys. Er will freiwillige Kinder. Du musst dich bewusst entscheiden, ihn in dein Leben hineinnehmen zu wollen. Ihm deine Sünden und deine Schwachheiten und all das bringen zu können. Da hast du jetzt die Möglichkeit für. Im Johannesbrief heißt es, er hat uns erwählt. Ich habe am Anfang meines Glaubenslebens so oft gedacht, ich hätte mich für ihn entschieden. Habe ich natürlich irgendwann auch. Aber letzten Endes hat er mich erwählt, damit ich diesen Schritt tun konnte. Also, ich habe auch hier eine Tageslese von der Joyce Meyer. Müsste irgendwo ausliegen. Die Grace wollte sie mitbringen. Die Grace ist in der Küche. Der Alex geht. Ja, frag mal, wo die Tageslesen sind. Die hat nämlich auch mit der Liebe zu tun. Die hat wunderbar gepasst. Oder hast du sie? Hast du sie? Ah, dann legt sie doch hier vorne mal aus. Ach, das war, ich habe gar nicht reingeguckt. Oh, danke schön, dass du es verstanden hattest. Okay, danke schön. Ja, dann würde ich sagen, dann stehen wir vielleicht mal auf. Richtet euer Augenmerk wirklich auf Gott. Geht in diese Gegenwart Gottes hinein. Und selbst die, die das schon öfter gebetet haben, es ist jedes Mal wieder eine gute Sache, es erneut zu beten. Dann sprecht mir bitte nach. Lieber Herr Jesus, ich habe verstanden, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Du hast meine Sünden, meine Schwachheiten, meine Krankheiten an dieses Kreuz getragen, damit ich davon frei werden kann. So bitte ich dich, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und leite mein Leben von jetzt an bis in Ewigkeit. Dafür will ich dir danken. Amen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich noch sagen, wenn ihr lieben Zuhörer vom Livestream eine solche Entscheidung getroffen haben, würde sich unser Pastor sehr freuen, wenn ihr ihm eine kurze Nachricht schickt an pastor@cclm.de.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.